Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
So, guten Morgen. Die grüne Maske weg. Ich wollte euch beglückwünschen. Dafür, dass ihr alle Masken aufhabt, worshipt ihr wunderbar. Ihr seid großartig. Ihr dürft euch, das ist ehrlich so, das ist eine echte Behinderung. Und ich finde es immer großartig, wie ihr trotzdem wirklich Gott anbetet und euch von dem blöden Zeug nicht aufhalten lasst, das finde ich toll. Zweitens hatte ich den Eindruck, wenn wir den Eindruck haben, dass heute Leute geheilt werden, besonders zu Hause, wir haben nämlich im Moment wirklich eine Menge junger Familien, unter anderem auch in meinen Kindern mit ihren Familien, die haben alle, sind alle positiv und liegen zu Hause oder sitzen zu Hause. Meistens geht es ihnen ziemlich gut, also was jetzt unsere Familie angeht, aber ich würde gerne jetzt dafür beten. Auch für euch zu Hause, legt einfach die Hand auf euer Herz. Jesus, wir kommen zu dir und sagen, danke Herr, dass du diesen finsteren Geist des Covid, dass du den vertreibst. Die Krankheit muss gehen im Namen Jesu. Und das muss jetzt weichen, auch von unserem Land, in Jesu Namen. Amen. Also, Binnenarbeit, ich hab dann zurückgeschrieben, nimm doch den Titel Binnenarbeit, weil eigentlich trifft es das ganz genau, dass wir in dem Thema, über was ich spreche, da sind wir wirklich in Arbeit. Und das Thema heißt Deutschland eine gute Zukunft. Ich glaube daran, dass Deutschland eine gute Zukunft hat. Aber wisst ihr, das ist ja nicht eine Prophezeiung, sondern das ist eine Feststellung und für Dinge wie eine gute Zukunft, da müssen wir arbeiten. Ja, wer weiß das, dass man dafür arbeiten muss, für eine gute Zukunft. Also Zukunft geschieht. Ja? Und stell dir vor, du hast Einfluss auf die Zukunft. Ja, der bekannteste Einfluss ist wohl Beten. Ja, das kennen wir alle. Aber ich kann dir verraten, es gibt noch viel mehr, was wir tun können für eine gute Zukunft. Und ich glaube persönlich, dass Gott Deutschland eine gute Zukunft geben möchte. Das weiß ich, weil ich meinen Herrn kenne. Und mein Herr, der hat hier dieses gesprochen. In Johannes 3, 14 bis 18 spricht Jesus mit Nikodemus, dem Schriftgelehrten. Und er sagt, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Damit meint er sich selbst. Das ist also quasi, wenn ihr so wollt, der Sohn des Menschen ist ein Undercover-Begriff aus dem Hebräischen für den Messias. Und so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Dann geht's weiter. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Das klingt ein bisschen so geheimnisvoll, ist auch geheimnisvoll, kann man ein ganzes Leben mit verbringen, das zu verstehen. Eine Sache ist, hier unten steht, die Menschen, die ihn nicht annehmen, die sind schon gerichtet, weil sie nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes, nämlich Jesus Christus, glauben. Was heißt Jesus Christus auf Deutsch? Der gesalbte Retter. Weil sie nicht an den Gesalbten, den von Gott bestimmten Retter glauben, sind sie schon gerichtet und bleiben in dem, was sie schon immer hatten, in einem ganz normalen Leben, das aus Gottes Sicht keine Zukunft hat. Hier geht es darum, Jesus sagt, so wie die Schlange in der Wüste erhöht wird. Damals war das so, das Volk Israel war unterwegs und plötzlich kamen sie in eine Gegend, wo es sehr, sehr viele Giftschlangen gab. Sie waren mal wieder unzufrieden mit Gott und ihrer Führung. Das kam öfters vor beim Volk Israel, insgesamt 10 Mal, bis Gott wirklich gesagt hat, jetzt ist genug. Und einmal davon war eben, dass sie in dieses Gebiet der Schlangen geraten sind und gebissen wurden. Und ganz viele fingen an zu sterben daran. Also ist ja so, dass es da alle möglichen, von Kobra über Mamba gibt es ja alles Mögliche in der Zeit dort. Es war wirklich eine Bedrohung. Und dann hat Mose natürlich, weil er ein guter Leiter war, nicht gesagt, richtig so, macht die Ungläubigen platt. Nein, er hat angefangen, Gott zu bestürmen und hat gesagt, Herr, was kann ich tun, um mein Volk zu retten? Und dann sagt Gott zu ihm, mach aus Eisen eine Schlange. Man kann sich vorstellen, das geht jetzt auch nicht so schnell. Das dauert schon 1-2 Tage, bis das Ding fertig ist. Und dann tu es auf die Spitze eines Stabes, damit es jeder sehen kann. Und dann passierte Folgendes. Die Schlangen hörten nicht auf zu beißen. Nein, leider nicht. Sondern wenn Leute gebissen wurden, dann mussten sie auf die Schlange gucken und dann starben sie nicht an dem Biss. Was bedeutet das, wenn man das überträgt? Jesus sagt, ich muss genauso erhöht werden, also der Messias, Jesus Christus, musste gekreuzigt werden, also damals war ja das Kreuz auch nicht so, wie wir es kennen, da mit oben den Teil, sondern es war eher ein T. Ja? Und deswegen kann man sich das gut vorstellen, eine Schlange auf dem Stab sieht ja auch von der Seite aus wie ein T. Das ist also sehr nahe. Diese Begrifflichkeit. Und genauso geht es auch, wenn du als Kind Gottes wiedergeboren bist und immer noch von der Schlange gebissen wirst, dann musst du nicht mehr sterben an deiner Sünde, sondern du musst zu Jesus gucken und auf Jesus schauen und Vergebung dir abholen. Und wenn du Vergebung bekommen hast, dann stirbst du nicht an deiner Sünde. Das ist hier gemeint. Okay, und es geht weiter und Jesus sagt, dass Gott so sehr die Welt liebt, also er liebt ja die Kinder, seine Kinder sowieso, aber die Welt liebt er auch. Und er liebt sie zu einem Zeitpunkt, wo sie es nicht verdient hat. Also Gott liebt Deutschland. Egal, ob Deutschland es verdient hat oder nicht. Und weil er sein Volk Deutschland liebt, möchte er gerne, dass alle gerettet werden. Und dafür hat er seinen Sohn gegeben. Damit alle Menschen, die an ihn glauben, an Jesus glauben, nicht mehr ins Gericht kommen. Das Tolle ist nämlich, jeder, der an Jesus Christus glaubt, der zum Kreuz kommt und sagt, ich nehme das an, was Gott hier für mich getan hat, der wird nicht mehr verurteilt werden für all das Schreckliche, was er in seinem Leben angerichtet hat. Wirklich. Das ist echt eine Generalamnestie, die du bekommst durch Jesus Christus. Und das ist ein Hammer. Das ist das Angebot. Wenn dein Leben bis jetzt verfuscht war, wenn du echt viel Blödsinn gemacht hast, passiert, ich spreche aus Erfahrung, und du kommst zu Jesus und erlebst plötzlich, dass das alles vor ihm, Gott macht da nicht die Augen zu für deine schlechten Taten, sondern er vergibt sie dir. Er verzeiht dir und er nimmt die Schuld von dir, die Folge deiner Sünde, dass du verantwortlich bist für das Schlechte, was du getan hast, das nimmt er von dir. Und er schenkt dir ein neues Leben. Und er sagt, der Auftrag von meinem Sohn, sagt Gott, also der Auftrag Jesus Christus war nicht, er kam nicht in der Welt, damit die Welt schlecht aussieht und dann erst recht verurteilt werden kann, sondern er kam in die Welt, weil er gerne die Menschen retten möchte. Und das gilt bis heute. Und ganz häufig erlebe ich Kinder Gottes, also Menschen, die Jesus nachfolgen, werden so genannt, erlebe ich Menschen, die Jesus nachfolgen, die immer wieder sich noch in Sünde verhakeln. Und dann kriegen sie nicht die Kurve, einfach zu Jesus zu gehen und zu sagen, Herr, es ist mir zum 324. Mal passiert, bitte vergib mir. Dann kriegen sie nicht die Kurve. Also ich bin wirklich der Meinung, dass Beichten gut ist. muss jetzt nicht in der katholischen Kirche sein, kann auch hier sein, also seine Schuld zu Jesus bringen, ihn um Vergebung bitten. Wenn man das Bedürfnis hat, das zusammen mit einem Menschen zu machen, ist das auch eine gute Praxis. Ja? Versteht ihr, was ich meine? Es ist wirklich wichtig, dass wir begreifen, dass das gleiche Modell wie die erhöhte Schlange der erhöhte Christus ist. Und dass wir Vergebung für unsere Schuld brauchen. Also Gott ignoriert Schuld einfach nicht. Das ist so ein bisschen ein Irrglaube. Es gibt manche Christen, die sagen, ah ja, ich bin ja gerettet und jetzt kann ich machen, was ich will. Das stimmt nicht, das ist nicht wahr. Das ist nicht biblisch. Da hat Gott was dagegen. Sünde bleibt Sünde, egal ob das Christen oder Nicht-Christen tun. Sünde kennt nur einen Ort, das Kreuz. Dort wird sie vergeben. Und dort wird die Schuld von dir genommen. Und du musst nicht mehr wegen deiner Sünde sterben. Macht das Sinn für jemand? Verstehen wir das? Das ist ungefähr das, was hier im Text steht. Und dass die Leute, die Jesus annehmen, die haben wirklich, also die das für sich persönlich geltend machen, die werden nicht mehr gerichtet werden von Gott, sondern sie sind zum Leben gekommen. Gott braucht die nicht mehr richten, weil die eh ihr Leben in Ordnung bringen und das angenommen haben, dass ihnen vergeben ist. Und deswegen ist ihnen dann auch für immer vergeben. Und ich finde das großartig, Leute. Also ich freue mich da riesig drüber. Gehen wir weiter im nächsten Geschichte. Gott hat Jesus Christus als Retter für Deutschland geschickt. Wenn wir jetzt die Situation im Moment anschauen, das ist eine Statistik, die ich dort zeige euch. Die ist von der die habe ich entnommen der Evangelischen Landeskirche. Ist eine Statistik von ihnen, die sie fürs Jahr 2020 gemacht haben. Und das ist ungefähr so. Also sie kommen zu dem Schluss, dass 54% der Deutschen christlichen Bekenntnisses sind. Okay. Da denkst du, naja, Gott sei Dank, die Hälfte ist ja noch christlichen Bekenntnis. Ja, leider sind die Zahlen viel schlechter, als das jetzt hier erscheint. Ja, aber das sind die aktuellen 2020-Zahlen. Wenn man es näher betrachtet, als ich geboren wurde 1958, da waren 95% der deutschen christlichen Bekenntnisses. Das ist jetzt ein bisschen mehr wie 60 Jahre her. Und heute sind es gerade noch 54. In 60 Jahren, wenn der Trend so weitergeht, könnt ihr euch selber ausrechnen, wo wir dann sind. Okay? Das heißt, diese Predigt ist auch besonders wichtig für alle Leute, die zwischen 30 und 40 und darunter sind. Weil ihr werdet das noch erleben. Und der Prozess beschleunigt sich durch solche Dinge wie den Missbrauchsskandal, der gerade ganz laut geschrien wird. Die Austrittsraten galoppieren nach oben. Und was besonders bedenklich ist, von diesen ganzen Leuten gehen gerade mal 5% in den Gottesdienst. Das heißt, die meisten von diesen Leuten sind eh nur in der Statistik. Sie sind christlichen Bekenntnis, haben nichts gegen die Kirche, haben aber auch nichts für sie. Geschweige denn, dass sie Jesus kennen. So, wenn wir jetzt drüber nachdenken, als unser Land nach dem Zweiten Weltkrieg aus den Trümmern heraus gesammelt wurden, wisst ihr, was da war? Da waren die Kirchen voll. Die waren so voll, dass man da drin gestanden hat. So voll waren die. Weil die Menschen hatten das erlebt, dass eine menschliche Ideologie, der Faschismus, der Nationalsozialismus hieß ja, sie ins Bankrott geführt hat. Deutschland lag zerstört da. Diese ganzen Helden, die da sich aufgespielt haben, die waren größtenteils entweder tot oder geflohen. Und unsere Stadt, unsere Städte lagen in Trümmer. Berlin war zu 90% zerstört. So die Fachleute haben sich überlegt, ob es leichter wäre, die Stadt woanders wieder aufzubauen, als den Schrott beiseite zu räumen und neu aufzubauen. Nur die Berliner wollten nicht weg. Deswegen gab es die Trümmerfrauen. Also aus Dings. Und die Kirchen waren voll und wisst ihr was? Unsere Parlament, das gewählt wurde, da saßen die allermeisten Abgeordneten im Bundestag waren entschiedene Christen. Angefangen von Adenauer über die ganzen Jungs. Und die haben ein Grundgesetz verfasst, das sich vollständig anlehnt an die Lehre der Schrift, der Bibel. Heute, 70, 75 Jahre später, übrigens die Frucht davon war, dass Deutschland 75 Jahre keinen Krieg hatte. Das war die Frucht von einem gläubigen Land, von einem christlichen Land, von einem Land, in dem der Glaube wirklich gelebt wurde. Heute haben wir eine Regierung, die es ablehnt, auf das Wort Gottes zu schwören. Die es ablehnt, sich vereidigen zu lassen für die, von der Bibel. Ich meine, sie schwören noch auf ein Grundgesetz, da ist noch ein Haufen Christliches drin, aber die arbeiten alle mit Gewalt daran, dass möglichst viel aus dem, von dem gläubigen christlichen Zeug aus dem Grundgesetz verschwindet. Dass Paragraph nach Paragraph abgeschafft wird, der das Leben beschützt, das Leben bewahrt. Wenn man die Kurve weiterzeichnet, auf der sich unser Land befindet, dann wird es schwierig werden. Auf der einen Seite, es gibt immer weniger wiedergeborene Christen, immer weniger Leute, die Verantwortung übernehmen als Christen in diesem Land. Es gibt immer weniger Politiker, die Rücksicht nehmen müssen auf die Christen, weil es ihre meisten Wähler sind. Und wir können uns gut vorstellen, wo das hingeht. Denn sozial gemeint ist noch lange nicht gut. Wir befinden uns an einem geschichtlichen Scheideweg. Die Kirchen jetzt nach Covid, nach der Covid-Zeit, ich bin mal gespannt, wie viele zurückkommen in die Gottesdienste. Ich bin mal gespannt, wie viele Leute auf der Strecke bleiben. Das Problem an dieser Situation ist, wir müssen uns vergegenwärtigen, unser Land hat mehrheitlich Gott den Rücken gekehrt und hält Glauben für Unfug. Und das wird seine Wirkung haben auf unsere Gesetze, das wird seine Wirkung haben auf unser gesellschaftliches Zusammenleben, das wird seine Wirkung haben auf die Zukunft unserer Kinder. Und deswegen ist es höchste Zeit, dass wir uns in den Plan Gottes hineinbewegen. In Johannes 3, Vers 19 steht, so vollzieht sich das Gericht, also die ganzen Verse vorher habe ich gelesen, und es geht weiter in Johannes 3, Vers 19, so sieht das Gericht Gottes aus, so vollzieht sich das Gericht an den Menschen, das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Okay, das ist Gericht, wenn sich ein Volk von Gott abwendet. So sieht das Gericht aus, dass die Menschen das Finstere mehr lieb haben als Gott. Ich wollte euch nicht die Laune verderben, aber wir müssen mal da genau hingucken. Es nimmt kontinuierlich die Gottlosigkeit in unserem Land zu. Die Uneinheit unter den Christen auch. Nicht mehr so, dass man katholische gegen evangelische und evangelische gegen Freikirchen oder wie auch immer sind, sondern dass in den Gemeinden Leute aufstehen und sagen, ja, also die Form von Gottesdienst und Gemeinde, das ist ja überholt. Ich kann doch auch alleine Christ sein. Diese Christen, die nicht mehr zur Gemeinde gehören wollen, nenne ich obdachlos. Es gibt in unserem Land eine Menge obdachlose Christen, weil sie nicht mehr im Haus Gottes wohnen, weil sie keine Gemeinschaft mehr im Haus Gottes haben, sondern sie sind alle angewiesen auf ihr eigenes Denken, Fühlen und Verstehen. Und ganz ehrlich, das würde nicht mal ich mir zutrauen, obwohl ich schon ziemlich lange im christlichen Glauben bin. Das ist fatal. Und die Bibel sagt voraus, die sagt es im Hebräerbrief, verlasst nicht eure Versammlungen, wie es bei einigen Leuten üblich geworden ist. Es ist ganz deutlich, dass Gott weiß, dass das nicht gut ausgeht für uns, wenn wir nicht mehr dazugehören zum Leib Jesu. Und deswegen sehe ich hier wirklich einen alarmierenden Moment. Ich glaube, dass Gemeinde Jesu Christi, dass wir uns aufstellen müssen, weil wir eine so gute Botschaft des Friedens haben, weil wir eine solche Botschaft der Liebe und der Besonnenheit und der Kraft und der Freundlichkeit haben, weil wir Leben vermitteln können, das sich wirklich lohnt zu leben. Deswegen ist es wichtig, dass wir in dieser Zeit aufwachen. Gott hat nämlich einen Plan für uns. Und der Plan, den finde ich für Gemeinde in Epheser 4. Epheser 4 bis 7. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller über allen und durch allen und in euch allen. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Epheser 4, 11 bis 16. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr unmündig sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Mit anderen Worten, Gott hat eine Konstruktion geschenkt in Gemeinde, damit der Einzelne, du als einzelne Person, so auferbaut wirst, dass du Teil dieses großen, wunderbaren Leibes Jesus sein kannst, dass du von deiner Berufung in deinen Auftrag hineinkommst. Denn das meiste Problem, was ich unter Christen sehe, ich kenne ganz viele berufene Leute, die aber keinen Auftrag leben. Die machen. Oder? Das Problem ist, es gibt so viele Berufungen und so viele Leute haben eine Berufung, aber sie stellen sich nicht zur Verfügung, Gott, damit der Auftrag, den er ihnen eigentlich gegeben hat, auch gelebt wird. Und der Auftrag ist einmal ein Auftrag an der Welt und andermal auch ein Auftrag an der Gemeinde. Gemeinde ist von Gott gegeben als ein Organismus. Und guck mal, Paulus nimmt das Bild des Leibes. Wisst ihr, was das wichtigste Organ unseres Leibes ist? Die Haut. Nicht das Herz, ist auch gut. Aber die Haut. Unsere Haut ist das größte Organ des Körpers. Und wisst ihr, was die Aufgabe ist von der Haut? Den Körper zusammenzuhalten. Du hättest nicht viel davon, wenn du ein funktionierendes Herz hättest, ein paar Knochen rumliegen würden, eine Niere, alles schön sortiert. Und das würde alles irgendwie so hier im Raum rumliegen. Ihr könnt euch vorstellen, mit Bewegung wäre es schwierig. Gott sei Dank hat Gott uns Haut gegeben, die den ganzen Laden zusammenhalten. Und so hat Gott einen Leib gegeben, dem geistlichen Leben, damit nicht jeder vor sich herwabert, nicht jeder irgendwo rumhängt und nicht jeder völlig nutzlose Dinge tut, sondern dass dieser Organismus stark wird und bewegungskraftvoll wird, in dieser Welt Veränderung zu bringen. Und tatsächlich, so wie bei uns Menschen, braucht es einen definitiven Körper. Also du kannst nicht sagen, oh, ich Herz bin Teil der weltweiten Menschheit. Ja? Ich meine, sei nicht böse, aber ein Herz, was außen rum liegt und mit allen verbunden sein will, wie lange geht das gut? Nicht lange. Irgendwann hört es auf zu schlagen und ist für nichts Nütze. Deswegen, es gehört, ein Herz gehört definitiv in einen Körper, nicht in allen Körpern dieser Welt. Das ist Käse. Sondern wir brauchen diesen definitiven Leib Jesu Christi, zu dem Gott dich dazu sortiert hat. Und da musst du verbindlich werden. Das heißt, du musst ein Teil dieser Gemeinschaft oder Gemeinde, Kirche sein, damit das, was Gott in dich hineingelegt hat, wirklich wirksam werden kann zum Wohle des ganzen Leibes. Jetzt ist es so, wir wollen wirklich, dass Deutschland verändert wird. Wer möchte von euch, dass Deutschland verändert wird? Darf ich das mal sehen? Ah, sind doch schon ein paar. Willkommen, ja. Und wer ist von euch unter 30? Hand hoch. Okay, würdet ihr mal aufstehen? Alle, die unter 30 sind, guckt euch mal um, liebe Gemeindegeschwister, guckt euch mal an. Wisst ihr, was ich feststelle von dieser Gruppe von Leuten? Das sind viel zu wenige. Wer glaubt, dass die zu wenige sind? Und wer wird ab heute mit mir dafür beten, dass sie sich verdreifachen, vervierfachen in dieser Gemeinde? Einverstanden. Wisst ihr warum? Das ist die Zukunft des christlichen Glaubens in den nächsten 30 Jahren. Dürft euch wieder widersetzen. Versteht ihr, der Punkt ist, ich meine, Leute, ich bin 58 geboren, ne? Wenn man gut rechnen kann, man weiß, ich bin 63 Jahre alt. So, irgendwann kommt die Rente. Sprich, ich bin ein freier Mann. Ja? Oder sowas ähnliches. Und zu meinen Lebzeiten, naja, das wird vielleicht gerade, kann man sich noch so durchwursteln, ja. Ich hatte ein gutes Leben, ich habe 60 Jahre Frieden gehabt, versteht ihr, und einigermaßen annehmbare Regierungen und Gesetze. Ich könnte den König Hiskia machen, ne? Ach, lieber Gott, dass das nach mir kommt und die alle umgebracht werden und dass hier nur noch Mist läuft. Das geht mich an, ich bin ja bald bei dir, da feiern wir, ja, Jesus. Ich finde das eine skandalöse Haltung. Der König Hiskia, ich glaube, das kann ich nicht sagen, das vergibt er mir nicht. Nein, also. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Meine Zeit. Es muss uns doch interessieren, was unsere Enkelkinder erleben. Es muss uns doch interessieren, in was für ein Land die leben. Es muss uns doch interessieren, wie Deutschland sein wird in 30, 40, 50 Jahren. Das sind doch unsere Gene, die sich hier weiter fortpflanzen. Die gehören doch zu uns. Es ist unsere Familie, sind unsere Menschen, die uns mit uns verbunden sind. Das ist so wichtig. Und deswegen ist es wichtig, dass wir als Gemeinde verstehen, dass es jetzt die Zeit ist, die Segel zu stellen, damit Gott mit seinem Wind da reinkommen kann. Wirst du so nett? Ich war 1996 in Toronto. Und in Toronto hat 1996, ich kann es leider nicht so gut zeichnen, wie es, also, ich stelle vor, Blumentopf, grüner Stängel, Blüte nennt man Pflanze. Nur falls meine Zeichnung nicht so sichtbar wäre. Und ihr seht, das sieht ziemlich genauso aus wie das, ja? Also kleine Pflanze. Noch eine kleine Pflanze. In meinem Bild, was Gott mir gegeben hat in Toronto, waren viele solche Dinger. Viele. Die flogen da alle oben raus. Was soll das sein? Das ist die Vineyard Speyer. Gott zeigte mir, dass unsere Gemeinde wie diese Pflanze ist und dass sie zuerst hochwächst, eine große Blüte bekommt und wenn die Blüte sich anfängt vollständig zu öffnen, fallen da lauter, was skurril ist, ich käme nicht auf so eine Idee, fallen da eigentlich fertige Blumentopfpflanzen raus. Ja? Also ich meine, wupp, wupp, und da fällt eine Blumentopfpflanze nach der anderen raus. Sprich, Gemeinden, die so sind wie unseres. Das habe ich 96 schon mal erzählt, dazwischen nicht mehr oder nicht mehr viel. Gott hat diese Gemeinde berufen dazu, viele kleine Gemeinden hervorzubringen. Schon 1996, und da waren wir selber noch klein. Und ich möchte euch hineinnehmen in eine Denkschiene, die geht auf John Wimber zurück. Diese Denkschiene, ihr seht das, ist wie so, im Hintergrund könnt ihr übrigens die Traubeneiche sehen, aber ihr könnt, wie ihr seht, seht ihr sie nicht. Ja. Aber wenn man sie ahnt, dann ahnt man sie. Diese Denkschiene ist folgendes. Stellen wir uns vor, links die Pfeile sind Menschen, die irgendwie mit uns in Berührung kommen und auf die Gemeinde aufmerksam werden. Und dort seht ihr, dass einer unserer Äste Mission tätig ist. Mission heißt eigentlich Auftrag, dass da schon unser Auftrag liegt und dass wir dort tätig sind, Menschen zu gewinnen fürs Evangelium. Und natürlich ist es die Stunde der Evangelisten. Wir haben eben gesprochen von diesem Leib, der im Epheserbrief abgebildet ist, dass er einige zu Evangelisten berufen hat, einige zu Lehrern, einige zu Pastoren, einige zu Propheten, einige zu Aposteln. Und da steht in der Übersetzung von Schlachter, da heißt es viele, eigentlich Mehrzahl, nicht eine Person, sondern, und ich würde das heute so übersetzen, dass es so Kulturen gibt, so Menschenansammlungen in der Gemeinde, die Evangelisten, Pastoren, Propheten, Apostel und Lehrer sind. Und wenn man in die Gemeinde reinkommt, dann muss man willkommen geheißen werden. Und deswegen haben wir ein Welcome-Team und das soll das eigentlich abbilden, dass Menschen, ob sie jetzt von anderen Gemeinden kommen oder ob sie von der Straße kommen, willkommen geheißen werden. Und wir haben etwas, das nennt sich Transformation, da geht es eigentlich im engeren Sinne um Seelsorge. Magst du das austeilen? Und bei Seelsorge geht es darum, Menschen, die Jesus Christus kennenlernen, die haben meistens nicht nur ein Problem, sondern viele. Weil sie in einer Welt leben, die gottlos ist, eine Herkunft haben, die Gott fern ist. Oder selbst wenn sie aus anderen Gemeinden kommen, ist da manchmal viel verdreht. Und deswegen gibt es sowas wie Transformation, also auf gut Deutsch Verwandlung. Wenn euch jemand gesagt hat, es ist wichtig, sich zu Jesus zu entscheiden, dann hat er die Wahrheit gesprochen. Nur müssen wir weiterreden, wir dürfen da nicht stoppen. Der nächste Satz heißt, wenn du jetzt Jesus angenommen hast, dann schau auf dein Leben und lass dein Leben in Ordnung bringen. Tu hinaus deine Sünde aus deinem Leben. Tu hinaus die Dinge, die du tust, die nicht Gott gefallen. Und dann sagst du, ja, das kann ich nicht. Und dafür gibt es Hilfe in Transformation, dass du Dinge in deinem Leben aufräumst. Wir haben eine ausgeprägte Seelsorgearbeit hier und in dem Flyer kannst du sehen, was sich alles anbietet. Wir bieten zum Beispiel seelsorgerliche Begleitung für manche Menschen, wenn du durch schwierige Prozesse gehst. Wir bieten an, dass du Sozo in Anspruch nimmst, dass du Gottes Stimme hörst zu Kernproblemen in deinem Leben. Wir bieten an, dass du tiefe Seelsorge dort, wo es wirklich hängt, wo du dich verhakt hast, wo seit Generationen nichts passiert ist, dass du da in unsere Seelsorge gehst. Und wenn du körperliche, seelische Heilung brauchst, dass du Ansprechpartner hast, das ist in Transformation. Ist das wichtig? Das ist absolut wichtig. Denn Gott hat einen Plan für dein Leben. Du bist gefunden worden und du musst transformiert werden in einen Nachfolger Jesu. Und dafür gibt es die Instrumente Gottes in dieser Gemeinde, nämlich den einen oder anderen von euch. Und dann geht es weiter, dass man seine Berufung entdecken muss. Der nächste Schritt von Welcome heißt, ich gehöre zu einer Familie. Und das meint es ganz bewusst, wir sind als Gemeinde Familie, das heißt, von 0 bis 100 haben wir uns aufgestellt. Ihr merkt, ich tue nach oben ausweiten, nicht bis 90 bis 100. Ja. Also dürft noch länger bleiben. Von 0 bis 100. Und egal welche Hautfarbe, egal welche Rasse, egal welche kulturellen Hintergrund, all das spielt im Reich Gottes nicht mehr die Hauptrolle, sondern eine untergeordnete Rolle. Die Hauptrolle spielt unsere neue Identität in Jesus. Und wir möchten, dass Menschen hineinkommen in die Gemeinde und Teil der Familie werden. Wir haben dafür Gottesdienste, Hauskreise und Dienste, wo man sich engagieren kann, damit man erlebt, und das ist übrigens ganz wichtig, dieser Dreiklang, Gottesdienste, Hauskreis und sich engagieren in der Gemeinde. Wenn du eins von diesen drei Dingen nicht tust, wirst du vermutlich früher oder später an bestimmten geistlichen Krankheiten leiden. Das ist tatsächlich so. Gottesdienst ist dafür da, dass wir gemeinschaftlich unsere Stellung vor Gott als Gemeinde einnehmen, ihn anbeten und für unsere ganze Gegend Freiheit bewirken in der geistlichen, im geistlichen Bereich. Denn jedes Mal, wenn wir Gott hier anbeten, jedes Mal, wenn wir zusammenkommen und eins werden, hat Gott verheißen, dass seine Herrlichkeit über uns kommt und dass diese Gegend hier über Speyer entsteht ein Loch im Himmel, damit Gott Zugriff auf die Menschen bekommt. Und deswegen ist auch jeder Gottesdienst, der in dieser Stadt gehalten wird, so wichtig. Und zurzeit kann ich euch verkünden, es gibt 9 Freikirchen plus die katholischen und evangelischen Kirchen. Aber es gibt 9 Freikirchen in Speyer, so viel ich weiß. Vielleicht hat sie sogar eine 10. noch versteckt. Aber hört mich, das ist wichtig, weil jede dieser Kirchen wichtig ist, jede dieser Gemeinschaften. Nicht jeder kann in jeder Gemeinde sein. Es ist wichtig, dass du, ich meine, stellt euch mal vor, du hast einen Körper und da hocken die ganzen Nieren aufeinander. Du hast 50 Nieren, dafür hast du aber keinen Magen. Super, richtig super. Ich kann sagen, wo das hinführt. Das stirbt. Und deswegen, vielleicht bist du die Niere für einen ganz anderen Leib Christi. Und du bist hier nur da, damit wir dich irgendwann raussenden können. Gehen wir weiter. Das gibt dann das Equipping. Das Equipping ist Menschen ausrüsten. Dass in dieser Gemeinde Menschen ausgerüstet werden, um selber Teil dieses Leibes werden zu können. Und dann geht es weiter, dass wir hineinkommen müssen, praktische Arbeiten. Ich habe das so gefeiert, wie vorhin der Michael gesagt hat, hey, wir arbeiten praktisch. Das hat schon der Pfarrer Kneipp herausgefunden. Es liegt Heilung in der körperlichen Arbeit. Ich meine, etwas zu tun für Jesus mit seinen Händen ist segensreich. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und ich liebe die Dienste, die keiner sieht, und die ich ganz allein für meinen Herrn tue, weil das ist nämlich Anbetung. Lass dich herausfordern, deine Hände aus den Taschen zu nehmen. Wir müssen unsere Mentalität ändern. Wenn wir bei der Mentalität bleiben, dass es nur darum geht, dass ich mich gut fühle, ja, dass ich mein Mich gemiche mich kriege, ja, wenn es nur darum geht, dann wirst du aufwachen in einem Land, das gottlos ist und das dir nicht mehr die Möglichkeit dafür gibt, das zu leben. Das ist ganz deutlich, dass das dahin geht. Wir müssen aufhören, immer nur über uns nachzudenken und anfangen, über Gottes Pläne nachzudenken. Und vor allen Dingen, mein Traum von einer Gemeinde ist, dass Menschen, junge Menschen bei uns hineinkommen und auch mittelalte und alte Menschen, weil ich glaube, es braucht diese Mischung. Wer sagt dir denn, dass du mit 60 oder 70 zu alt bist? Ist doch Quatsch. Mose fing überhaupt erst an zu arbeiten, als er 80 war. Also, sorry, da ist immer noch viel Potenzial. Aber ganz ernsthaft, Gott hat dich gegeben in eine Gemeinde, weil er dich heranbilden will durch die verschiedenen Dienste und Verhältnisse in einer Gemeinde, dass du selber eine wertvolle Kraft wirst, entweder in deiner Gemeinde oder Teil einer Neugründung, die ausgesendet wird von unserer Gemeinde, oder dass du Teil wirst einer anderen Gemeinde, wo es keine Leiterschaft mehr gibt. Die Babyboomer, meine Generation und ein bisschen älter, ich sage euch was voraus, die sterben aus. Wisst ihr was? Das ist die bevölkerungsstärkste Gruppe. Es wird einen ganz natürlichen Mangel geben an Leiterschaft in all diesen Gemeinden. Und dagegen müssen wir jetzt was tun. Weil wenn es soweit ist, ist es zu spät. Wir brauchen jetzt Menschen, die sagen, wow, ich will in diese Pipeline, ich will stark werden,
Ich möchte heil werden, meine Berufung finden und dann möchte ich meinen Auftrag erkennen, entweder in dieser bestehenden Gemeinde als Säule, als jemand, der hier durcharbeitet und die Sache richtig gut macht, oder als jemand, der in eine andere Gemeinde geht, die Mangel hat, oder als jemand, der sagt, ich werde Teil eines Gemeindepflanzungsteams, das irgendwann ausgesandt wird, dass so ein Blumenplopf bei uns oben raus ploppt. Ja, versteht ihr, das ist die Sorte. Die plötzlich so plopp irgendwo hinfällt, wo es eine Gemeinde braucht. Und dazu sind die Leute da. Also von deinem Gefundenwerden über deine Berufung erkennen. Und da brauchst du die Prophetie. Die Prophetie, die dir erkennen hilft, wozu Gott dich denn ausgesucht hat. Was deine Berufung denn eigentlich ist, da braucht es Menschen, die ein Vertrauen in dich haben, die etwas in dir sehen, die, was vielleicht noch gar nicht erkennbar ist, die sagen, du, ich kann in dir ganz eindeutig, ich meine, ihr kennt ja den Witz von den Amis, wenn ein Ami seinen Sohn, erstgeborenen Sohn auf den Arm nimmt, was der zu ihm sagt, ne? Wisst ihr, was der sagt? Nicht so wie der Deutsche sagt, oh, guck mal, das Leben ist sehr schwer. Du wirst viel Mühe haben, alt zu werden. Ne? Und der Ami sagt, er sieht sein Kind und sagt, wow, ich sehe den nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten vor mir. Und ich glaube, wir brauchen ein bisschen was von der Mentalität, dass wir sagen, wow, ich sitze hier, hier sitzen Billy Grahams, hier sitzen Reinhard Bonkes, hier sitzen Catherine Kuhlmanns, hier sitzen wahnsinnig tolle Leute. Und wir wollen alles tun, dass sie ihr Maximum am Potenzial entwickeln. Und zwar völlig egal, wie alt, welches Geschlecht oder von wo sie herkommen. Und ich bitte euch, uns mitzuhelfen, diese Pipeline aufzurichten. Und ja, wir werden Leute da haben, die sind nur gekommen, um wieder zu gehen am Ende. Weil sie sind von Gott ausgesondert für einen anderen Auftrag. Nicht den Auftrag Vineyard Speyer, sondern ein Auftrag, was weiß ich, Vineyard sonst wo oder Gemeinde ohne Vineyard. Das spielt gar keine Rolle für uns. Hauptsache, wir schaffen das, dieses Land zu verändern. Denn dieses Land wird verändert durch Gemeinden. Ihr könnt euch das schon mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten, diese Art. Wir werden da noch viel drüber reden in nächster Zeit. Und jeder dieser Äste, die wir in dieser Gemeinde entwickelt haben, die haben da drin ihren absolut wichtigen, unverzichtbaren Ort. Versteht ihr das? So wichtig, dass es Transformation gibt. Ist so wichtig. Leute, wisst ihr, was mich am meisten aufregt an unserer Gemeinde? Ihr braucht keine Seelsorge. Ich habe euch ja total lieb, aber ich glaube euch das nicht. Ich glaube, ihr solltet mehr Hilfe in Anspruch nehmen, wenn ihr an bestimmten Punkten nicht mehr weiterkommt. Warum wollt ihr das noch 20 Jahre so weitermachen, wie ihr es jetzt schon macht? Es wird Zeit, dass ihr euch berufen lasst, euch helfen zu lassen. Und wer weiß, vielleicht steckt in dir ein genialer Seelsorger oder eine geniale Seelsorgerin. Also bitte, nehmt die Angebote dieser Gemeinde in Anspruch. Wenn wir dieses Jahr auf Missionsreise gehen, bucht euch ein, nehmt euch Zeit und Geld zur Hand, weil ich euch jetzt verspreche, vor Gott als mein Zeuge, wenn ihr da mitgeht, das wird euer Leben für immer positiv verändern und ihr werdet nicht wieder so nach Hause kommen, wie ihr hingefahren seid. Weil Gott wirklich immer wieder Zeichen und Wunder und große Dinge tut, wenn sich Menschen aufmachen, um anderen Menschen das Evangelium zu bringen. Da steht Gott drauf, das gefällt ihm. Deswegen war das einfach zu versprechen. Genau, ich möchte zum Schluss kommen, ernsthaft. Stellt euch mal vor, wir nehmen den Zeitraum von 10 Jahren für Deutschland. Und wir gucken jetzt mal wirklich auf unsere Gemeinde. Stell dir vor, du findest deine Berufung und dein Auftrag wird Realität. Stell dir vor, wir würden in den nächsten Jahren, 10 Jahren, 30 Gemeinden gründen. Unsere Gemeinde hat bis jetzt in den zurückliegenden 30 Jahren mehr als 15 Gemeinden gegründet. Das wissen viele gar nicht, wie gut Gott mit uns war. Aber es sind 15 Gemeinden im In- und Ausland. Ja, das ist schon toll. Aber ich garantiere euch, die nächsten 10 Jahre werden wesentlich toller. Da werden wir nämlich 30 Gemeinden, so Gott will, wir Gnade gefunden haben und er uns das Gelingen schenkt, gegründet. Heißt im Jahr 3 Gemeinden. Das ist ambitioniert. Das heißt jeweils immer 75 Leute. Boah, wo sollen die herkommen? Keine Ahnung, aber Gott muss das machen. Also wir müssen weiter wachsen, damit wir das hinkriegen. Dann, dass wir neue Teams sind. Neue Teams sind freigesetzt in der Gemeinde. In den nächsten 10 Jahren werdet ihr erleben, dass ich nicht mehr euer Pastor, euer Leiter bin. Ich hätte jetzt ein Ohr erwartet. Das tut meiner Seele aber auch gut, ja. Aber es ist so. Wisst ihr warum? Ich kann dann nicht mehr. Meine Kraft nimmt ab. Ich muss andere Aufträge übernehmen, die ich besser leisten kann. Und ich verrate euch noch ein Geheimnis. Von dem gesamten Leitungsteam, das ihr jetzt kennt, wird es hart für die meisten, die jünger sind als wir, dass sie dann auch noch an Bord sind. Das heißt also, das Leitungsteam, die Teams, die sonst die Dienste leiten, verschiedene Teams werden vermutlich in andere Hände sein. Wie zum Beispiel der Joachim Biegert hat 20 Jahre die Finanzen der Vineyard Speyer verwaltet. Helena, Mario, steht ihr mal auf? Das sind die neuen zwei, die das machen. Dankeschön. Versteht ihr, Detlef war schon viel schneller als ich. Er ist der Worship-Leiter für viele Jahre gewesen. Jetzt ist es die Fabiana, Jonas und Rieke. Die Fabiana steht vorne, ihr kennt sie alle. Aber so, das ist erst der Anfang. Das ist erst der Anfang. Das wird noch viel weitergehen. Und wir gehen nicht weg. Solange wir können, werden wir helfen und mitarbeiten und machen und werden euch nicht reinreden, wo es nicht nötig ist. Ganz sicher. Da gibt es ein Recht auf Schweigen. Damit Prozesse sich entwickeln können. Aber die Teams werden ersetzt werden. Und dann werden wir erleben, dass wir Notrufe von anderen Gemeinden kriegen, wo es plötzlich heißt, hey, wir haben keinen Leiter mehr, unser Leiter ist zu alt geworden oder der weiß nicht mehr, kann nicht mehr, will nicht mehr, keine Ahnung. Und wir werden uns überlegen müssen, helfen wir ihnen einfach, indem wir qualifizierte Leitungsteam ihnen rüberschicken oder wie auch immer. Ich weiß nicht, wie das läuft, ich habe es noch nie probiert, müssen wir mal ausprobieren, wie sowas geht. Und das Letzte ist, dass wir vor allen Dingen, ihr habt gemerkt, 30, um Deutschland zu retten, das ist eine Lachplatte. Ja, vergess es. Ja, es gibt manche Leute, die sagen, oh, wir brauchen Erweckung. Der Punkt bei Erweckung ist, du hast davon anschließend nicht automatisch Gemeinde. Ich sage dir, was ich mehr als Erweckung brauche für Deutschland. Wir brauchen Gemeinden. Das heißt also, es muss uns gelingen, andere Gemeinden anzustecken, auch Gründungsgemeinden zu werden. Einverstanden? Damit die auch 30 bringen. Und jetzt stell dir mal 30 Gemeinden vor, die 30 bringen. Das ist schon eine andere Zahl. Und jetzt stell dir mal 300 oder 3000 Gemeinden vor, die 30 bringen. Und schon sieht es für Deutschland besser aus. Also von daher, Geschwister, ihr hört mich. Wollen wir, dass unsere Kinder in einem christlichen Land leben? Ja oder nein? Das heißt, in der nächsten Zeit müssen wir beten und arbeiten. Und wir müssen Segen für dieses Land werden. Sonst haben wir keine Chance. Aber zum Glück gibt es ja schon viele Gemeinden, die so ähnlich sind wie wir. Zum Glück, Gott hat immer so 7000 in der Hinterhand oder 5000, die ihre Knie nicht gebeugt haben. Also macht euch keine Sorgen um Gottes Sache. Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, dass wir ein Teil der Lösung sein müssen. Wir haben eine gute Botschaft, nämlich Jesus ist gekommen, die Menschen zu retten. Stimmt das? Lasst uns diese Botschaft verbreiten. Amen.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist.